ja, alle erleben gewisse Verletzungen, meistens schon in den Kindheitsjahren, die wir dann verdrängen. Und bloß weil wir sie verdrängen, sind sie ja noch nicht weg. Ne? Und dann braucht es ja irgendwas, was uns davor beschützt. Und das ist praktisch dann die Geburt des Egos.
Viele Jahre lang hat Julian Hebt, wie die meisten von uns, versucht, seine Verletzungen aus der Vergangenheit zu verdrängen. Und es waren die stürmischen Zeiten in seinem Leben. Vielleicht die mit dem meisten Chaos, mit den größten Stürmen, mit den größten Schmerzen, die ihm dabei geholfen haben, die verdrängten Anteile zu sehen und den Schatz im Schmerz zu heben. Herzlich willkommen zur 79. Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und wenn du meiner Reise und diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, wie stürmisch, wie unsicher und naja, wie schmerzhaft manche Phasen der vergangenen Jahre auch in meinem Leben waren. Und wenn ich eines sagen kann, dann das, es hat mich näher zu mir selbst gebracht. Und ich weiß heute, wie wichtig jede einzelne dieser Erfahrungen für mich und für meinen Herzensweg war. Bevor wir jetzt gleich loslegen und Julian uns mitnimmt in seine faszinierende Welt der Transformation, mag ich gerne jetzt die Gelegenheit nutzen und ganz großartige Neuigkeiten mit dir teilen. Und ich bin unglaublich aufgeregt gerade, freue mich so sehr, dich da jetzt einladen zu dürfen in deine eigene magische innere Welt. Denn seit gestern ist ganz offiziell die Warteliste für mein begleitetes Online-Programm Discover Your Peace geöffnet. Das ist mein absolutes Herzensprojekt, das schon das ganze Jahr in mir schlummert und jetzt endlich auf die Welt kommen darf. Und zwar ist es ein 30-tägiger Meditationskurs für Anfänger und Wiedereinsteiger mit dem Ziel, dich Schritt für Schritt heranzuführen an deine eigene kraftvolle Meditationspraxis. Und zwar auf eine Art und Weise, die für dich funktioniert und für dich stimmig ist. Ich teile mit dir, was ich in den vergangenen 5 Jahren durch Selbsterfahrung, durch meine Ausbildungen, durch meine Arbeit als Coach und als Meditationstrainer gelernt habe. Und zwar so kompakt, so greifbar und so praxisnah wie möglich. Der Online-Kurs startet am 1. März 2022 und ja, ganz bald teile ich dazu auch noch mehr Infos mit dir. Du kannst dich aber schon jetzt ganz unverbindlich für die Warteliste anmelden und dir damit deinen Early-Bird-Preis sichern und ja, du bist dann unter den allerersten, die davon erfahren, wenn die Tore offiziell geöffnet sind. Alle Infos findest du auch unter www.jakobhorvath.com/discover-your-peace und den Link stelle ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und dazu, zu diesem Thema, passt die heutige Podcast-Folge wie angegossen, denn Julian Hebt hat gerade sein neues Buch herausgebracht mit dem Titel »Die Erfüllung wartet in dir«. Diese wunderschöne Einladung, nach innen zu schauen und dort nach dem Glück und der Erfüllung zu suchen. Und er beschreibt in seinem Buch auf kluge und, wie ich finde, sehr bodenständige Art und Weise, wie wir die aktuellen stürmischen Zeiten dazu nutzen können, die Muster unseres Egos zu erkennen und uns wieder mit unserer Seele, mit unserem wahren Ich zu verbinden. Genau darüber sprechen wir im Interview. Julian lässt uns teilhaben an seiner persönlichen Lebensreise, die ihn über sein Desinteresse am BWL-Studium zu einer Sinnkrise im ersten Job und in weiterer Folge dann zu einem richtig großen Lebenswandel geführt haben. Begleitet von Panikattacken, von einem längeren Aufenthalt in einer somatischen Klinik und der immer wiederkehrenden inneren Stimme, die ihn immer genau dorthin geführt hat, wo er zu diesem Zeitpunkt sein sollte. Auch zu Menschen, die sein Herz gebrochen haben.
Wir brauchen ja auf diesem Spielfeld Erde, auf diesem Wachstumsfeld eigentlich ganz dringend sogar Menschen, die uns verletzen oder irgendwas Unangenehmes spiegeln, damit wir eben diesen Weg zu uns selbst ja gehen können.
Ich habe eine Riesenfreude mit diesem spannenden und unglaublich ehrlichen, auch wirklich berührenden Gespräch mit Julian. Du erfährst, was die Verletzungen deiner Vergangenheit mit Haifischen am Meeresgrund zu tun haben und wie du die Schatztruhe öffnen kannst, die genau dort verborgen liegt, in den Tiefen des Meeres, in den Tiefen deines Unterbewusstseins. Ich hoffe, dass du dir aus diesem Interview wertvolle Inspirationen mitnehmen kannst, die dich auf deiner eigenen Seelenreise unterstützen. schau mal vorbei auf Instagram @jakob.horvath und lass mir unter dem Post zur Folge sehr gerne dein Feedback da. Ich freue mich, dort von dir zu lesen, und jetzt wünsche ich dir eine richtig gute Zeit mit Julian Hebt. Lieber Julian, ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir ein bisschen Zeit haben, um über dich und dein neues Buch zu sprechen auch. Die Erfüllung wartet in dir. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Danke, Jakob, und vielen Dank auch für die Einladung, und ich freue mich auch.
Ja, ich erinnere mich ja daran, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind bei Sam Hain, das keltische Wort für Halloween sozusagen, oder die ursprüngliche Form von Halloween, bei meiner Schwester in ihrer Community im Südburgenland. Wir zwei am Lagerfeuer sitzend, einander kennenlernend, herausfindend, dass wir beide irgendwie in eine ganz ähnliche Richtung schauen, und dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und du hast mir von deinem Buch erzählt, das in Kürze erscheint, das jetzt vor wenigen Tagen herausgekommen ist. Und ich finde das Thema an sich so unglaublich spannend. Es ist, glaube ich, so am Puls der Zeit auch. Untertitel: wie du stürmische Zeiten in deinem Leben nutzen kannst, um dich mit deinem wahren Ich und deiner Seele zu verbinden. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute ein bisschen eintauchen können in dein Herzensthema und auch in deinen Weg, der dich da überhaupt hingeführt hat, weil den finde ich mindestens genauso spannend wie die Frage an sich, wie wir uns mit unserem wahren Ich wieder verbinden können. Aber Julian, lass uns doch ein bisschen ganz allgemein mal einsteigen, damit man dich ein bisschen besser kennenlernen kann. Wie geht's dir heute?
Ja, wie geht's mir heute? Also ich sitze heute hier in Österreich bei recht schönem Wetter, trotz kalten Temperaturen. Und ja, genau, wie du schon gesagt hast, das neue Buch ist jetzt draußen, was natürlich auch mit vielen Aufgaben zu tun hat, einhergeht, welche aber positiv sind. Also ich freue mich richtig, dass das jetzt die Menschen erreicht, und wie du schon angedeutet hast, mein Weg war auch mit Ups and Downs behaftet, und jetzt eben zu sehen, dass andere gerade von meinen eigenen stürmischen Zeiten auch noch profitieren können, ist einfach ein schönes Gefühl, und so geht's mir eigentlich heute, ja.
Sehr schön. Ich kenne das Gefühl selbst, wenn man so ein Baby auf die Welt bringt, ein eigenes Buch zu schreiben, und es ist ja schon mittlerweile dein, ich glaube, dein zweites, gell?
Ja.
Und dieses Gefühl danach, so jetzt ist es draußen, die Menschen können es lesen. Also es ist auch ein bisschen scary, ja, ne? Geht es dir auch so?
Mittlerweile geht es mir nicht mehr so, dass es mit Angst behaftet ist. Ja. Aber manchmal ist es noch so ein Stück weit surreal. Also hätte mir jemand jetzt vor ein paar Jahren gesagt, dass jetzt mein zweites Buch erscheint, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt, weil jetzt zum Beispiel in Deutsch früher nicht der allerbeste Schüler. Und also der Weg bis zum Buch war eigentlich mehr intensiv und scary. Aber als es dann geschrieben war, jetzt rauskam, ist eigentlich eher so Freude, und ich war auch eigentlich auch recht zuversichtlich, dass es gut ankommen wird. Und ja, von daher überwiegt jetzt eigentlich mehr so die Freude.
Sehr schön. Was auffällt schon auf den ersten Seiten, dass du sehr, ich habe das Gefühl, sehr offen, sehr ehrlich sprichst über deinen Weg und das, was du erfahren hast, und dass du wirklich den Leser auch mitnimmst, die Leserin mitnimmst in auch die sehr unangenehmen Seiten, weil das ja eigentlich auch so die Essenz ist, des Buches, herauszufinden, wie die Außenwelt, wie kann ich die Außenwelt, so wie sie sich mir jetzt gerade zeigt und in Zeiten wie diesen, umso mehr in den stürmischen Zeiten, wie du sie auch beschreibst, nutzen, tatsächlich, ganz bewusst nutzen, um innerlich zu wachsen, um alte Schmerzen der Vergangenheit zu transformieren, um mein wahres Ich kennenzulernen und den Weg zu beschreiten, der wirklich meiner ist. Und Julian, lass uns bitte gern wirklich mit deiner persönlichen Geschichte beginnen, weil ich finde es auch faszinierend, wie authentisch du auch damit umgehst. Wer ist Julian Hepp? Wie hast du denn, und ich weiß, dass diese Frage schwierig ist zu beantworten, aber lass mal hören, was bei dir intuitiv jetzt so kommt. Wie war dein Weg bis jetzt, der dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist?
Ja, also erstmal, ja, das stimmt, ich habe mich bewusst in diesem Buch sehr verletzlich und offen gezeigt, weil eins meiner größten Ziele für die Menschen da draußen ist einfach dieser Mindset-Shift, das nicht mehr so als negativ zu bewerten, wenn es einem mal schlecht geht und man ja teilweise längere Phasen hat, wo wir im Leben, in der Außenwelt vielleicht nicht viel hinbekommen auf dem Papier, was jetzt messbar ist. Aber genau diese schwierigen Zeiten, die wir halt durchmachen, die wollen uns immer weiterführen, die wollen uns was zeigen. Und das war so ein Ziel von mehreren in dem Buch, das so rüberzubringen. Hey, mit dir ist alles in Ordnung. Es ist sogar ein Kompliment an dich, wenn du gerade selber stürmische Zeiten hast, weil das passiert uns auch nur in krasser Form, wenn wir auch ansatzweise bereit sind, da durchzugehen, das zu meistern. Und das war so eins der Gründe, warum ich mich da so offen zeige. Und ja, mein persönlicher Weg, ich war schon immer jemand, der hinterfragt hat, und schon in jungen Jahren habe ich mich irgendwie anders gefühlt, ne, wie mein Umfeld, wie meine Freunde, und habe dann über die ersten, ja, Teenagerjahre ganz normal gelernt, mich so anzupassen, um einfach, ja, ein Teil von anderen zu sein, von meinen Freunden sein zu können. Aber das war schon immer dieses Alien-Gefühl da, dieser gewisse Beigeschmack, den man nicht so an sich ranlassen möchte. Aber es hat einen eben immer wieder über die Jahre begleitet. Bin mir sicher, die Zuhörer können das gut nachvollziehen. Und bei mir war es dann dementsprechend schon sehr früh der Fall, dass ich die ersten Krisen im Leben hatte. Ne? Also ich war mit, ja, 20 war es, glaube ich, in einem BWL-Studium gefangen, das ich einfach nur begonnen habe damals, damit man halt was macht. Ich hatte noch keine Ahnung damals, wer ich bin, was ich überhaupt vom Leben will, und habe mich da so ein bisschen gedrängt gefühlt, hey, irgendwas muss jetzt ja passieren, wir leben ja in dieser Gesellschaft, und habe mich da in dieses Studium reinmanövriert. Und das war der erste Punkt, wo ich das erste Mal in meinem Leben ja so eine richtige Schwere dann mehr und mehr gespürt habe. Bis dato konnte ich mich immer super ablenken, meistens mit Sport, so Basketball war meine große Liebe, habe ich all meine Aufmerksamkeit reingesteckt. Und ja, mitten in diesem BWL-Studium habe ich einfach gemerkt, diese ganzen Ablenkungen funktionieren nicht mehr so, ne? Und dieser dunkle Mantel hat sich damals dann um mich gelegt und hat mir damals eigentlich angezeigt, ja, du gehst hier nicht deinen Weg. Ne? Und das war so das allererste Mal, dass so ansatzweise dieses Erwachen dann in mir passiert ist, durch diese längere Zeit dieser Dunkelheit, die ich erlebt habe, habe ich dann auch wirklich begonnen, das erste Mal so richtig mich zu fragen, okay, was mache ich hier eigentlich auf der Welt und was will ich überhaupt? Ne? Und kennst ja wahrscheinlich den Spruch, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und das war damals dann auch so für mich. Meine Mutter hat mich damals zu so einem Workshop mitgenommen, wo es um eine Selbstbehandlungstechnik ging, wie man eben recht schnell belastende Emotionen, Glaubenssätze lösen kann. Ich bin damals mit auf diesen Workshop gegangen, und von jetzt auf gleich habe ich mich dann in diese Technik und auch in diesen Bereich an sich Persönlichkeitsentwicklung verliebt.
Also nicht, ich habe wirklich gemerkt, nicht nur in den Bereich, oder? Sondern auch in die
nicht Leitung nur in den Bereich. Workshops. Genau, das war der eine Punkt, dass ich mich dann, also dass ich einfach auf einmal was vor mir gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, das könnte was für mich sein. Ne, das habe ich so lang in meinem Leben gesucht, nicht gefunden, und das war das erste Mal, dass mein Herz für irgendwas aufging. Ne? Und es war dann auch der Punkt, wo ich freiwillig begonnen habe, Bücher zu lesen. Davor war es immer so eine Qual. Und ja, da wirklich 10, 20 Bücher innerhalb von ein paar Wochen dann mir reingezogen habe und einfach das Gefühl hatte, ja, da will ich weitergehen. Ne? Und auch In dieser Technik hatte ich dann schon die Entscheidung getroffen, okay, ich lasse mich darin ausbilden, ich breche mein Studium ab, weil das nichts für mich ist. Es war dann so ein Aufwind und genau, wie du es schon angedeutet hast, habe ich mich dann auch in die Ausbilderin damals verliebt. Und dann ging auch alles Schlag auf Schlag. Sie hat mir dann angeboten, dass ich zu ihr ins ferne Hamburg in Deutschland ziehen könnte. Ich habe bis dato eher so in der Mitte Frankfurter Raum gelebt und da war ich wirklich damals dann auch so gefordert, einen riesen Schritt für mich zu gehen, so das gewohnte Umfeld zu verlassen, und hatte damals schon auch noch sehr viele alte Verletzungen und Wunden in mir. Eins dieser Wunden war definitiv Angst vor dem Alleinsein, Angst, was Neues zu wagen, Angst, dahingehend die Kontrolle zu verlieren, hat auch ansatzweise immer mal wieder so Platzangstanfälle damals gehabt, so leichte Panikattacken, ne? Also war das für mich persönlich ein Riesenschritt, ne? Und hab den aber dann gewagt, weil das alte Leben tatsächlich schon so fad erschien, ne? Und bin dann diesen neuen Schritt gegangen mit der neuen Partnerin, hab die Ausbildung durchzogen und das war dann auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Meine Seele, ja, wolltest du noch was
fragen? Ich wollte hier gern einhaken, weil, also ich finde, das beschreibst du ja auch so schön. Man versteht ja oft eine Entwicklung eines Menschen oder eigentlich so gut wie immer erst dann, wenn man auch begriffen hat, was eben diese alten Verletzungen, diese alten Schmerzen waren, die dadurch transformiert worden sind durch diese Entwicklung. Mhm. Und du hast da eine sehr schöne Analogie in deinem Buch mit einer Schatztruhe. Mit einer Schatztruhe auf dem Meeresgrund. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein bisschen einen Einblick geben könntest in diese Analogie, weil ich finde, das beschreibt es sehr schön und greifbar, was eigentlich in uns abgeht, nämlich wirklich eigentlich von Kindesalter an, ab dem Zeitpunkt unserer Geburt eigentlich, wo wir die unterschiedlichsten Erfahrungen machen und viele davon sind schmerzhaft. Und diese schmerzhaften Erfahrungen, die gehen natürlich nicht spurlos an uns vorüber. Und ich erinnere mich an eine Stelle in deinem Buch, da schreibst du, du bist in deinem Kinderzimmer gesessen, deine Eltern haben mit dem Frühstück auf dich gewartet und gesagt, wo bleibt denn der Julian? Und du hast dir die Decke über den Kopf gezogen und hast Tränen in den Augen gehabt, hast die Schatztruhe versperrt und hast sie auf den Meeresgrund sinken lassen.
Genau.
Kannst du uns dahin zurücknehmen an diese sehr, ich glaube, sehr einschneidende Situation? Und was ist da genau passiert? Und was ist überhaupt diese Schatztruhe?
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich war ein Ziel des Buches auch so verständlich wie möglich zu machen, hey, warum erleben wir Krisen? Was ist eigentlich, sag ich mal, der Sinn des Lebens? Warum haben wir das Bedürfnis, tiefer zu gehen, nach innen zu gehen und so weiter, ne? Und ich bin jemand, der voll der Überzeugung ist, dass wir eben eine Seele haben und uns hier auf die Erde als Mensch inkarnieren, um zu wachsen, um Erfahrungen zu machen, uns zu entwickeln und uns dementsprechend eben auch von unserem göttlichen Wesenskern, nenne ich es jetzt einfach mal, abtrennen und das praktisch dann auch vergessen, wo wir herkommen, wenn wir hier auf der Erde dann ankommen. Und dann in unserer Kindheit angefangen, eben gewisse Verletzungen erfahren, was dafür sorgt, dass wir eben noch mehr uns von unserem Wesenskern abtrennen und einfach durch diese Erlebnisse in die Verdrängung gehen. Ne? Bereits im Kindesalter erscheint uns das oft als zu schmerzhaft, als dass wir es bewusst durchleben können. Also gehen wir in die Verdrängung oder es teilweise nicht erlaubt, vor unseren Eltern gewisse Gefühle ja auszudrücken, gehen wir in die Verdrängung, ne? Und hier entsteht praktisch dieser Schatten, ne? Und das habe ich dann mit meiner persönlichen Geschichte im Buch in meinen Kindheitsjahren symbolisch andeuten wollen, dass ich dann damals einfach gemerkt habe, hey, für mich, für mein wahres Ich ist hier kein Platz, ne? Also ich darf nicht wütend sein, wenn ich wütend bin. Es findet keinen Anklang, wenn ich selbstbewusst bin. Und all diese Dinge, die mich eben ausgemacht haben, da gab es keinen Platz. Ne? Und schlussendlich habe ich dann praktisch irgendwann entschieden, wie die meisten es von uns ja tun, ja, diese Wesensanteile zu verdrängen und bildlich gesprochen in meine Schatztruhe im Inneren zu packen, das dann zu verschließen und ganz tief im Meer meines Unterbewusstseins sozusagen versinken zu lassen. Ne? Und ab diesem Zeitpunkt habe ich eben gewisse Rollen gespielt, wie es dann immer für uns Menschen ja so ist. In meinem Fall war es die Rolle, dass ich mich sehr angepasst immer verhalten habe. Ich habe meinen kompletten Willen aufgegeben, um für andere da zu sein, um dann dadurch eben ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die meisten von uns in jungen Kindheitsjahren bereits ereilen. Ne? Und das Spannende ist, dass wir unsere Schatztruhen ja so tief vergraben, dass wir zumindest in der ersten Hälfte des Lebens oft berichten, dass unsere Kindheit super war. Ne? Aber wenn man dann tiefer schaut oder durch gewisse Dinge, die uns in der Außenwelt passieren, dass das vielleicht doch nochmal hochkommt, dann erkennen viele von uns, wow, da liegt ja doch einiges begraben, buchstäblich. Ja.
Und was war dann zum ersten Mal in deinem Leben, weil es war ja sehr lange Zeit vergraben eigentlich, ne? Und oft ist es ja ein ganzes Leben lang vergraben und wir kommen nicht drauf, was eigentlich an diesen Wesensanteilen, an dem, was wirklich unser wahres Ich ausmacht, da noch in uns schlummert und eigentlich gelebt werden möchte. Was war denn für dich da so ein Schlüsselereignis? Also du hast gesagt, einerseits, da war es jetzt sozusagen das Leben, das du dann begonnen hast in Hamburg mit deiner neuen Partnerin. Und da gab es ja dann aber auch ein Schlüsselereignis, das sehr schmerzhaft war. Und sag du jetzt, es gab ja einige davon, welches dieser darauffolgenden Ereignisse war es denn, was dich da ganz klar erinnert hat eigentlich an diese verborgenen Wesensanteile? Und wie war der Weg dorthin? Weil das ist ja nicht so, dass dir das wie Schuppen von den Augen fällt und sagst, ah ja, klar, jetzt ist alles klar. Sondern es ist ja ein schrittweiser Prozess, ne, der teilweise sehr wehtut.
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es ja bekanntlich so, dass wir diese Schattenseiten erstmal ansammeln, unsere Goldschätze ins Unterbewusstsein sozusagen verdrängen, unser wahres Ich, und dann gehen wir durchs Leben und dann fängt die Sache mit dem Spiegeln an. Da unsere Seele ja wachsen will, sorgt sie dafür, dass wir Erlebnisse in der Außenwelt haben, Situationen, Menschen, die uns dann eben an diese verdrängten Anteile ja erinnern, je nachdem wie bereit man insgeheim dafür ist, desto härter können diese Spiegel eben ausfallen. Und um nochmal zuvorhin einzuhaken, also dieses Erlebnis, wo ich dann im BWL-Studium gefangen war, das war so der erste Anflug, aber wo ich jetzt wirklich sagen würde, der erste große Spiegel, das erste ganz große Erwachen war tatsächlich, als ich dann nach Hamburg gezogen bin und eine Weile dann mit meiner Partnerin damals gelebt habe. Das war der Punkt, wo meine ganzen verdrängten Anteile komplett außer Kontrolle hochkamen.
Wie hat sich das
Hintergrund gezeigt? Genau, also Hintergrund war erstmal, meine Taktik bis dato in meinem Leben war immer, mich so durchzuschlängeln. Aufgrund meiner Verletzung war ich immer so der Träumer, ne, der nie richtig präsent sein konnte. Ne? Also im Unterricht konnte ich nie so aufpassen und ich war halt nie wirklich da, um mich selber zu beschützen vor den tiefen Wunden, und hatte meine Antennen immer auf andere gerichtet und so weiter. Und in Hamburg hat es das erste Mal komplett gar nicht mehr funktioniert, weil ich bin eben in eine Einzimmerwohnung mit meiner damaligen Partnerin gezogen auf engstem Raum, und sie war auch ein bisschen älter wie ich, stand mitten im Leben und sehr präsent. Und das war so ein Punkt, wo ich schon nicht mehr wie gewohnt so mich so durchschlängeln konnte, flüchten konnte, ne? Sondern ich war wirklich auch gefordert, präsent zu sein. Und gleichzeitig war ich damals auch mitten in meiner Ausbildung gesteckt mit dieser Behandlungstechnik. Und da ging es eben auch sehr viel um Selbstreflexion und Gruppenarbeiten. Und auch hier war ich der Jüngste in der Ausbildung und alle anderen Teilnehmer, die waren total reflektiert, konnten diese Themen, die dann in den Gruppenübungen hochkamen, sehr gut deuten. Bei mir hat es einfach nur einmal so schön in der Suppe rumgerührt, ne? Und all diese Faktoren zusammen haben dafür gesorgt, dass wirklich so ein Vulkanausbruch passiert ist und ich recht schnell dann komplett einmal die Kontrolle verloren habe. Also es hat sich so geäußert, dass ich morgens aufgewacht bin, komplett in Panik schon war. Erstmal spazieren gegangen bin, um mich irgendwie zu beruhigen, bin dann nach Hause gekommen, habe mich jeden einzelnen Tag übergeben auf nüchternen Magen. Das Komische daran ist, es hat sich damals total gut angefühlt, obwohl ich gar nicht darauf stehe, mich zu übergeben, aber das war einfach diese Befreiung, weil ich einfach keinen Platz gehabt habe, diese Panik und so, ne? Und dann habe ich ja irgendwie versucht, den Tag rumzukriegen, habe mich irgendwie abgelenkt und es war einfach permanent diese Panik im Hintergrund und es ist total spannend, weil so, wenn man es eigentlich nüchtern betrachtet, war eigentlich alles in Ordnung in meinem Leben. Es hätte jetzt keinen rationellen Grund gegeben, ne? Aber durch diese Trigger im Außen hat es mir einmal die Sicherung komplett durchgebrannt und das war dann wirklich, also es ging eine ganze Weile so, also über ein Jahr derselbe Ablauf, konnte da auch noch schwer Nahrung zu mir nehmen, aufgrund dieser Panikattacken, hab dann meistens abends mir noch ein paar Tafeln Schokolade reingezogen, weil es mir da immer ein bisschen besser ging, um wenigstens etwas da in mich reinzubekommen. Und als ich dann mitten in diesem Sturm stand, war ich manchmal fasziniert, was so ein Mensch auch aushalten kann, weil es war wirklich sehr, sehr heftig. Und gleichzeitig habe ich auch versucht, das irgendwie von meiner Freundin damals zu verstecken, was das Ganze auch noch komplizierter gemacht hat. Und irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Ich habe dann eben professionelle Hilfe in Anspruch genommen, habe alles meiner Freundin gebeichtet und bin damals eben auch in eine psychosomatische Klinik für junge Erwachsene gekommen, wegen Depressionen, / Panikattacken. Und so war ich dann erstmal so ein bisschen raus aus dem Alltag. Genau.
Krass. Julian, du beschreibst ja, ich finde das Schatztruhenmodell beschreibt, damit beschreibst du ja auch, wie eigentlich das Ego entsteht. Ich finde das so spannend, weil jeder hat von dem Ego-Begriff gehört. Das wird so oft auch verwendet und oft natürlich mit einer sehr negativen Konnotation. Und wenn wir jetzt das Ego aber mal als eine ganz neutrale Entität betrachten, die wir uns im Laufe unseres Lebens aneignen, das uns eigentlich schützt, das eigentlich uns schützt vor schmerzvollen Erfahrungen, dadurch uns aber gleichzeitig natürlich auch hindert, in unsere Essenz, in unser wahres Potenzial zu kommen. Und du hast es, finde ich, mit diesen Haien am Meeresgrund, die die Schatztruhe beschützen, also gut beschrieben. Ja. Lass uns doch bitte mal teilhaben an deinem Zugang zu diesem Ego-Modell. Ja. Und vielleicht kannst du die Brücke auch direkt schlagen, auch wie das bei dir konkret war. Du hast uns jetzt erzählt, sozusagen deine Reise auch, was da in Hamburg stattgefunden hat, wie du diese Schmerzen nach und nach an die Oberfläche gebracht hast oder sie an die Oberfläche gekommen sind, unweigerlich. Was ist denn da, welche Rolle hat das Ego dabei gespielt und wie ist es über dieses Modell entstanden aus deiner Sicht?
Mhm. Ja, also bevor ich jetzt auf das konkrete Schatztruhenmodell nochmal komme, es ist ja so, wie gesagt, wir alle erleben gewisse Verletzungen, meistens schon in den Kindheitsjahren, die wir dann verdrängen, wie schon erwähnt. Und bloß weil wir sie verdrängen, sind sie ja noch nicht weg, ne? Und dann braucht ja irgendwas, was uns davor beschützt. Und das ist praktisch dann die Geburt des Egos sozusagen, das uns vor all dem beschützen möchte, dass wir nicht glauben auszuhalten. Und es kommen im Lauf des Lebens eben, wenn man nicht reflektiert, eben sehr viele Ego-Anteile dazu, was zu einem Riesenkonstrukt führt. Und man sagt ja auch zum Ego unser falsches Selbst, ja, weil es eben geboren ist aus all den Schattenseiten, die wir nicht anschauen wollen. Und es bestimmt dann eben aus dem Hintergrund unser Leben eigentlich, ne, bis wir das Ganze entlarven. Als Beispiel, wenn ein Kind eine Verlassenheitserfahrung macht, wenn der Vater die Familie verlässt, ja, dann sind es ganz, ganz tiefe seelische Schmerzen für das Kind. Das wird dann traditionell gern verdrängt, lebt aber im Hintergrund natürlich weiter und dann entsteht eben ein Ego-Anteil, das uns vor genau dem beschützen möchte und eine typische Vermeidungsstrategie, das uns das Ego dann vorschlägt, ist, dass wir uns eher so brav angepasst verhalten im weiteren Verlauf unseres Lebens, um ja einfach nicht mehr Gefahr zu laufen, verlassen zu werden von anderen Personen. Ne? Und so läuft es eben gern mal ab. Und in meinem Buch habe ich dieses verletzte wahre Ich und Ego-Modell eben mit den Schatztruhen beschrieben. Also wenn man sich vorstellt, wir sind eben ein Mensch, der auf dem Floß des Lebens über das Wasser gleitet, ja, und ja, wir erleben dann diese tiefen Verletzungen, und dann ist es mit jeder Verletzung, die wir verdrängen, wie als würden wir eine Schatztruhe verschließen und in den Grund des Meeres abtauchen, ins, was das Unterbewusstsein repräsentiert, sodass es uns ab sofort im Verborgenen bleibt, ne? Und um zu verhindern, dass diese Schatztruhe, die ja trotzdem immer noch existiert, nicht entlarvt wird und beschützt wird sozusagen, beschützen eben diese Haie, die ich als Modell gewählt habe, eben die Schatztruhen. Und diese Haie sind eben sehr hungrig und flüstern auch dem Mensch auf dem Floß zu, was er zu tun hat. Und das ist ein recht treffender Vergleich, wie es im wahren Leben ist. Ne? Die Haie, also unser Ego, braucht permanent Nahrung im Außen, um sich selber am Leben zu halten. Ne? Und deswegen flüstern auch die Haie zu, wohin das Floß steuern soll. Ne? Und unser Ego versucht uns, wie gesagt, zu beschützen. Ne? Und deswegen ist es so, ja.
Also das heißt, das ist eigentlich die ureigenste Aufgabe des Egos, dir dann zu sagen, wähle den sicheren Job. Leiste dort alles, was du kannst, um dem Chef, die Wertschätzung des Chefs und der Kollegen zu bekommen. Damit du dieses Gefühl, das in der Kindheit entstanden ist, des verlassen zu werdens, des nicht wertgeschätzt zu werdens, nicht wieder erfahren musst. Deswegen wählt das Ego diese Strategie oder auch bei der Partnerwahl. Ne? Ja. Verhalte dich in der Beziehung so, dass du es dem Partner oder der Partnerin recht machst, um nicht Gefahr zu laufen, verlassen zu werden. Das sind eigentlich diese Urmuster, die sich immer durchschlängeln und die eigentlich deine ganzen sämtliche Entscheidungen steuern, die man im Leben trifft oder den Großteil dieser Entscheidungen.
Ja, und wie du schon sagst, das finde ich immer das Verblüffende, dass ja immer noch die Mehrheit der Menschen wirklich so gesteuert von diesem Ego, das eben aus diesen alten Verletzungen entstanden ist, die wir nicht bereit waren anzuschauen und komplett unser Verhalten bestimmt. Ne? Und das finde ich so spannend, ne? Dass viele Menschen, immer noch die Mehrheit, wirklich ein Schatten ihrer selbst eigentlich ist. Ne? Mhm. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und zu deiner Frage, die Brücke zu meinem Leben nochmal zu schlagen, wie das bei mir mit dem Ego ist. Also es ist ja so, dass ja die meisten Menschen eine ganze Weile ihr Leben aus dem Ego heraus leben, bis unsere Seele einschreitet und uns beim Wachsen helfen will. Und die Seele schickt uns dann eben im Außen diese bekannten Spiegel und Trigger, Erlebnisse, die uns insgeheim an genau das erinnern wollen, was wir vergraben haben, ne, wenn wir auch bereit sind, hinzuschauen. Ne. Und bei den meisten Menschen braucht's halt fürs erste Erwachen dahingehend vielleicht erstmal einen Vorschlaghammer, bis sie bereit sind, hinzuschauen und Bewusstsein entsteht über das Ganze. Bei manchen braucht's weniger. Und in meinem Fall war diese Krise in Hamburg, die alles in allem mit dem Klinikaufenthalt und so weiter, der Abschnitt ging über ja 2 Jahre. Im Nachhinein betrachtet habe ich genau das gebraucht, ne? Weil auch hier vielleicht wieder das Gleichnis, dass ein dunkler Mantel um mich gelegt wurde oder vielleicht kann man es auch sagen, ein Kokon, ne? Und durch dieses permanente Dunkel ist eben Bewusstsein in meinem Fall entstanden. Ne? Und Das habe ich definitiv gebraucht, auch dass es 2 Jahre ging, dass ich das Bewusstsein in meinem Fall entsteht. Ne? Und nach den 2 Jahren ist mir so viel über mich bewusst geworden. Da habe ich wirklich gemerkt, wow, ich habe ja wirklich mein Leben lang eigentlich nur für andere gelebt. Ich habe nach wie vor, auch wenn ich jetzt die Ausbildung angefangen hatte in dieser Behandlungstechnik, ich habe mich immer komplett an letzter Stelle gestellt und habe immer versucht, irgendwie aus allen Situationen rauszuflüchten. Und da ist eben damals Bewusstsein entstanden, was da wirklich noch in mir begraben liegt und angeschaut werden möchte. Und diese Krise hat für mich so den ersten kleinen Ego-Tod in Anführungsstrichen mit sich gebracht, schlussendlich, ja.
Das ist so spannend. Julian, der Ego-Tod, ich glaube, der hat dann auch geführt zu einer inneren Stimme, die du lauter wahrgenommen hast. Und diese innere Stimme hat dich an den Bodensee geführt.
Ja.
Kannst du uns, ich meine, das war ja, du beschreibst es so plastisch in dem Buch, du hast es mir auch am Lagerfeuer erzählt, im Südburgenland. Das war so klar für dich. Und du hast nichts von dem Ort gewusst, Lindau am Bodensee, du hast überhaupt nichts, du warst noch nie dort, du kanntest dort niemanden, aber es war ganz klar, dass du dort jetzt hingehen sollst.
Ja.
Was hast du da wahrgenommen? Was war das?
Ja, also zuerst mal, vielleicht auch für die Zuhörer, was ich das Schöne an solchen Krisen finde, ist einerseits, dass wenn wir sie meistern, wir meistens einfach einen besseren Zugang zu unserer Intuition, der Stimme der Seele, sag mal, bekommen und dass wir auch viele Ängste und Bedenken verlieren. Und das kam mir dann auch zugute, als ich diesen Schritt wagte an den Bodensee, ne? Weil ich hatte so die Hölle durchgemacht über diese 2 Jahre, dass ich einfach mir gedacht habe, scheiß drauf, ich habe ja nichts zu verlieren, ich wage das einfach. Also es kann nicht viel schlimmer werden, so als es da war. Ne? Und da ist komplett diese Bedenken, ne, was ist, wenn schief geht, das war alles gar nicht da. Und das war natürlich so ein Vorteil. Und also es war jetzt nicht ganz so, dass ich sofort diesem Gefühl gefolgt bin, aber es war schon sehr magisch. Ne? Also es kam dazu, als ich mitten in dieser Klinik war und an einem Abend mit meinem Zimmergenossen Karten gespielt habe, ne, und er hat beiläufig in dem Gespräch den Bodensee erwähnt, ne? Und von jetzt auf gleich hatte ich ja wie so einen positiven Schock in meinem Bauch, also ähnlich wie so verliebt sein, es hat mich so durchfahren und ich dachte mir, hey, was ist das, was ist dieses Gefühl, das ist neu, und hab dann erst so das bisschen weggeschoben, ne? Habe mich aber doch entschieden, dann nachts noch einen Spaziergang zu machen, und irgendwie hat es in mir nachgewirkt, und dann habe ich auch abends im Bett noch Google Bildersuche Bodensee eingegeben, ne, und habe dann ein Bild gesehen von einer Hafeneinfahrt am Bodensee, und wieder hatte ich dieses Gefühl, und es hat eine ganze Zeit in mir nachgewirkt, sage ich mal so, ne, und dann als ich dann wieder in den Alltag kam nach diesem Klinikaufenthalt, habe ich halt gemerkt, ich habe mich verändert, und irgendwie passt Hamburg, meine Partnerin und all das nicht mehr zu meinem jetzigen Ich damals, ne? Und dann wurde die Stimme lauter, ne? Und es hat dann wirklich so gereift, ne? Und dann hat's schon noch ein paar Wochen gedauert, aber schlussendlich habe ich dann wirklich den Schritt ins Ungewisse gewagt und bin an den Bodensee gezogen, ohne irgendwen zu kennen, ohne Job, bisschen was angespart, habe mich dann in so eine Ferienwohnung eingemietet und dann einfach den Neustart gewagt. Und auch hier, das Leben belohnt einen ja oft, wenn man da ins Vertrauen geht. Und auch hier war es sehr magisch, wie sich dann alles so schnell ins Positive gefügt hat, als ich diesen Schritt gewagt habe. Ne, da war unglaublich viel Magie im Spiel.
Ja. Und man möchte meinen, das Ganze jetzt, der Julian hat seine Lektionen gelernt, verstanden, er hat seine Schatten transformiert und lebt ab sofort in ein erfülltes Leben, aber so spielt das Leben nicht, oder? Also es war dann eine Zeit lang ja alles gut, aber dann kam das nächste Level eigentlich sozusagen im Spiel des Lebens. Ich finde das den Begriff auch immer ganz gut, so das Spiel des Lebens wirklich zu begreifen. Also mein Lehrer hat gesagt aus Bali, the cosmic joke. Etwas, das man eigentlich nicht allzu ernst nehmen sollte. Mhm. Und das Spiel des Lebens, und auch du beschreibst es in deinem Buch, finde ich sehr, sehr plastisch, besteht aus unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Beginner, Intermediate, Fortgeschrittener sozusagen. Und aber auch aus unterschiedlichen Levels. Und mir kommt vor, du bist dort am Bodensee aufs nächste Level und bist aber dann gleich dem nächsten Endgegner auch begegnet, oder?
Absolut, ja. Als ich dort angekommen war und die ersten positiven Dinge sich ereignet haben, also ich habe wie durch Zauberhand recht schnell eine Wohnung gefunden, musste nicht mal Miete bezahlen, weil das im Ausgleich war für ein soziales Engagement, das ich angenommen hatte, was absolutes Wunder für mich war, relativ schnell Anschluss gefunden. Und damals habe ich mir gedacht, freiwillig schaue ich jetzt nicht mehr erstmal meine Themen an, weil das war so ein heftige Jahre zuvor. Ich war froh, dass es mir besser ging und ich wusste schon, klar, da sind noch Blockaden in mir, ne? Und ich hatte auch zum Start am Bodensee schon meine Ausbildung durchlaufen und hatte schon im Hinterkopf, mich irgendwann selbstständig zu machen und beruflich in die Richtung zu gehen. Aber das war alles damals noch ganz weit weg und ich wollte auch erstmal nicht diese Blockaden anschauen. Ich war froh, wie gesagt, dass es mir besser ging. Aber ja, wie du schon angedeutet hast, das nächste Level hat sich angebahnt. Ungeplanterweise habe ich 3 Wochen, nachdem ich am Bodensee gezogen bin, eben eine Frau kennengelernt, wo die Anziehung so stark war, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte und auch gar nicht dachte, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ich selbst stehe mir in irgendeiner Form gegenüber, also auf komische Art. Ne? Und also unglaublich, diese Anziehung. Und wir sind dann sofort am ersten Abend ein Paar geworden. Es war der Himmel auf Erden die ersten Wochen, ne? Bis es dann zum großen Knall kam. In meinem Fall war es so, dass sie sich dann recht schnell zurückgezogen hat, ne? Ausreden erfunden hat, mich nicht zu sehen. Und das wurde dann schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis es sich ganz getrennt hat. Und das hat komplett nochmal meine ganzen alten Verletzungen auf einmal hochgebracht, was ich so auch gar nicht gedacht hatte. Nur weil früher war ich jemand, wenn es in Beziehungen nicht geklappt hat, dachte ich mir immer, ja, gut, wenn das nicht klappt, dann wird schon jemand anders geben. Ne? Aber das war so intensiv, dass ich ja da einfach nicht wegschauen konnte. Ne? Das hat mich förmlich überrollt und zum Glück hatte ich bereits diese eine tiefe Krise gemeistert und habe mir auch diesmal gedacht, okay, was könnte hier die Lernaufgabe sein? Wo ist der Gewinn an der Sache? Wo ist der Spiegel? Und habe auch diesmal mir recht schnell dann Hilfe gesucht und habe dann weitere ganz, ganz tiefe Themen transformieren können. Ne? Also endgültig diese Ablehnungswunden, die ich in mir hatte, diese Verlassenheitswunden, konnte ich dann wirklich weitestgehend tatsächlich überwinden und so konnte es dann wieder einen Schritt weitergehen. Ne? Und all diese Schritte, die ich dann erlebt habe und diese stürmischen Zeiten bis dato, haben mich dann schlussendlich auch in meine Berufung gebracht. Ne? Also als ich das gemeistert hatte, habe ich mich dann tatsächlich so weit gefühlt, da loszulegen.
Das heißt, dieses, wenn man es jetzt bewerten möchte und in der Situation sicherlich auch spürbar tragische Ende einer für dich Traumbeziehung zu der Zeit. Und ich glaube, das erleben viele Menschen. Viele Menschen können sich da sehr gut damit identifizieren, weil die meisten sowas schon mal erlebt haben. Fühlt sich ja an wie der absolute Horror. Aber du hast für dich, wenn ich dich richtig verstanden habe, erkannt darin, in diesem Schmerz, diesen ungeheuren Schatz, nämlich wirklich deine Schatztruhe, deine ganz persönliche, in dem du verstanden hast, dass du eigentlich nicht sie so schmerzlich vermisst als Menschen, sondern du vermisst die Wesensanteile, die du in dir trägst, die sie gelebt hat und die bei dir noch nicht da waren, die jetzt eigentlich dadurch erst an die Oberfläche kommen konnten. Das heißt, du hast in ihr diesen Spiegel gesehen und das hat dir geholfen, deinen eigenen Schatz zu heben.
Absolut. Beziehungsweise, ich muss ehrlicherweise sagen, es war nicht von vornherein so. Also meine erste Reaktion war definitiv, ihr hinterher zu rennen und sie zurückzubekommen. Aber diese Tür war dann geschlossen und dann sind noch mal ein paar Wochen vergangen, wo ich schon so ein bisschen mich im Schmerz gesuhlt habe und so, ne? Aber dann ging es doch recht schnell, dass ich begonnen habe, okay, was ist hier der Spiegel? Was zeigt sie mir? Ne? Und dann da durchgehen konnte. Und das finde ich immer das Verblüffende, weil hinter diesem Spiel, was wir hier auf der Erde ja eigentlich durchführen, ne, hinter diesem Schleier sind oft genau die Menschen, die uns so tief verletzen, eigentlich uns auf Seelenebene sehr nahe, ne, weil wir brauchen ja auf diesem Spielfeld Erde, auf diesem Wachstumsfeld eigentlich ganz dringend sogar Menschen, die uns verletzen oder irgendwas Unangenehmes spiegeln, damit wir eben diesen Weg zu uns selbst ja gehen können. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass ich an den Punkt kam, das so zu durchschauen und dann mir selbst Schritt für Schritt auch ja näher kommen konnte, ja.
Das finde ich so inspirierend auch, diese Dualität und alles auf dieser Erde ist ja immer, hat immer zwei Seiten. Nichts ist nur gut, nichts ist nur hell, nichts ist nur stark, sondern es ist immer auch die Schwäche, die Dunkelheit und das scheinbar Schlechte auch mit drin. Ja. Und das eine brauchen wir, um das andere zu erfahren. Also du kannst ja nicht wissen, wie das Licht ist, wenn du nicht auch die Dunkelheit kennst. Und du weißt nicht, was Stärke bedeutet, wenn du nicht auch die Schwäche kennst. Und so weiter und so fort. Und dann beginnt das plötzlich alles Sinn zu machen. Und die Seele auf Seelenebene ist es ja auch, die Seele will einfach nur ihre Erfahrungen machen. Der Verstand beginnt zu bewerten, das Ego beginnt zu unterteilen in Positiv und in Negativ. Und das Positive, von dem will ich mehr und vom Negativen, von dem will ich weniger. Aber die Seele will eigentlich nur ihre Erfahrungen machen, damit sie wachsen kann.
Ja.
Und Julian, um auf deine Geschichte ganz konkret, und mir gefällt das übrigens sehr gut, dass wir diese ganze Reise in diesem Interview auch immer wieder mal aufhängen können an deinen ganz persönlichen Erfahrungen, weil ich finde, das macht es sehr greifbar auch. Du hast ja auch gesagt, du hast dann so auch deine Lebensaufgabe gefunden, so deine Berufung. Arbeitest ja auch als Coach, du hast dein zweites Buch geschrieben, du hast selber auch einen Podcast, werden das dann auch alles noch verlinken in den Shownotes, aber du hast eigentlich dadurch erst erkannt, indem du durch deine eigenen Krisen gegangen bist, dass du gerne andere Menschen dabei begleiten möchtest, durch ihre eigenen Krisen besser durchzukommen und eben ihr wahres Ich zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, das ist was viele Menschen beschäftigt, diese Frage, so eine immer größer werdende Anzahl an Menschen fragt sich ja, wer sie wirklich sind, woher sie kommen. Da entsteht dieses Bewusstsein, dass es da noch mehr gibt, was ihre Aufgabe ist in diesem Leben. Und das kann ja sehr überwältigend sein, gerade zu Beginn, weil plötzlich die sogenannte alte Welt plötzlich zerbröckelt und zerbricht und immer weniger beginnt das Sinn, also es macht immer weniger Sinn. Und man kann gleichzeitig das andere noch nicht so greifen. Man weiß nicht, wohin soll die Reise eigentlich gehen, dieses große Unbekannte. Und wenn ich dich aber richtig verstehe auch, so wie du sprichst, wie du schreibst auch und wie du die Dinge darstellst, bedeutet das eigentlich extrem gute Nachrichten für all diejenigen Menschen. Das bedeutet nämlich, sie sind schon einen unglaublich weiten Weg gegangen auf ihrer Seelenreise sozusagen. Und die Seelenreise ist ja nicht nur in diesem einen Leben, sondern würde sich ja dann dementsprechend auch über viele Leben ziehen. Und dass du dir überhaupt erst die Frage stellst, wer bin ich, was mache ich hier, wofür bin ich hier, was ist meine Lebensaufgabe, was in mir wirkt da oder was wirkt durch mich hindurch, wie auch immer man das formulieren möchte, bedeutet ja an sich schon, du bist schon einen gewaltigen Weg gekommen. Und auch wenn es jetzt dunkel ist und verwirrend und überwältigend, darfst du dir dafür schon mal ganz klar deiner Seele auf die Schulter klopfen und sagen, hey, da hast du richtig gut gemacht schon mal bis hierher.
Absolut.
Was kannst du diesen Menschen mitgeben, so auch aus deiner jetzt, wenn man ganz konkret mal in die Praxis gehen, das, was du, wie du deine Kunden begleitest, auch du im Buch beschreibst du ja auch deine Technik, die Ray Light Infusion Technik. Was können wir denn, um da jetzt wirklich ganz konkret zu werden? Was kannst du diesen Menschen mitgeben, die sich diese Fragen an ihrem Leben, an diesem Punkt in ihrem Leben jetzt stellen? Wo anfangen?
Ja, Also ganz, ganz wichtig ist in meinen Augen schon mal die innere Einstellung. Wir neigen dazu, unglaublich hart zu uns zu sein und uns selber fertig zu machen, wenn wir nicht sofort die Lösung kennen oder sonstiges oder vielleicht schon eine längere Zeit in einem Loch sitzen. Ne? Also da wäre mein erster Tipp erstmal, atme durch, alles okay, dein Leben ist bisher genauso gelaufen, wie es laufen sollte und du konntest bisher nicht anders handeln, sondern immer nur gemäß deinem aktuellen Bewusstseinszustand und Zeit an sich ist eh nur eine Illusion und wenn ich das Menschen sage, dann kommt da erstmal so eine Entspannung rein, so okay, ich habe jetzt bisher nichts falsch gemacht und ich kann ab jetzt sozusagen neu wählen, ne? Aber ich habe jetzt keine Zeit verloren oder ich bin nicht besonders zu blöd für meinen eigenen Weg oder so, ne? Sondern alles ist gut, wie es bisher war. Ne? Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist auf jeden Fall einerseits sich nicht zu scheuen, Hilfe anzunehmen. Also zum Beispiel auch jetzt, wo es mir ja so gut geht wie noch nie im Leben, habe ich dennoch Leute an meiner Seite, ne, die immer wieder mit mir gemeinsam hinschauen und das sind dann nicht immer tiefe Themen, ne, aber einfach um eine Perspektive reinzubringen und für das eigene ist man oft ja ein bisschen blind oder manches tiefe Themen offenbart die Seele halt auch erst, wenn sie sich getragen fühlt, ne, also das wäre ein Riesen Impuls von meiner Seite aus, also sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen und auch hier einfach der Intuition vertrauen. Ne? Es gibt sehr viele gute Coaches, Therapeuten da draußen, die einen super Job machen und auch hier, auch gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist in meinen Augen einer der größten Währungen in seine eigene Entwicklung tatsächlich zu investieren auch. Also sich da auch nicht zu scheuen, einfach mal in die Umsetzung zu gehen und sich da wirklich Hilfe zu holen. Und die Erfahrung zeigt, wenn man das mutig macht, ne, dann belohnt einen das Leben dann oft auch tatsächlich dafür, dass das ausgegebene Geld in irgendeiner Form wieder zurückfließt oder so, ne? Also, aber sich einfach da halt nicht zu scheuen, sich nicht blöd vorzukommen, ist kein Zeichen dafür, dass man es irgendwie nicht selber hinbekommt. Es ist einfach in meinen Augen nur clever, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Gleichzeitig gibt's sehr, sehr viele Selbstbehandlungstechniken da draußen, die auch sehr viel können und das ist halt in meinen Augen der entscheidende Schritt, weil klar, die halbe Miete ist schon mal, sich über die Themen bewusst zu werden. Das ist unglaublich viel wert. Aber der alles entscheidende Schritt ist halt wirklich, die Dinge dann auch zu integrieren, zu wandeln. Ne? Also das, was einem vom Leben gespiegelt wird, das, was in einem hochkommt, tatsächlich damit zu verschmelzen, eins zu werden, dass es sich wandeln kann. Also als Beispiel, bloß weil man sich über eine bestimmte Angst, die man hat, bewusst ist, ist sie ja noch da. Erst wenn wir durch bestimmte Techniken eins mit dieser Angst werden, sie integrieren, kann sie sich dann zum Beispiel in Vertrauen wandeln. Ne? Und diesbezüglich gibt es eben sehr, sehr effektive Selbstbehandlungstechniken da draußen, die uns da helfen können, genau das zu tun. Ne? Eine davon ist in meinem neuen Buch als Geschenk sozusagen mit dabei zum gleich umsetzen, aber natürlich gibt's auch jede Menge andere Sachen da draußen, die top sind, aber diese Raylight Infusion Technik, die kann einem diesbezüglich definitiv auch sehr, sehr gut helfen.
Kannst du vielleicht einen kleinen Einblick geben in diese Technik, vielleicht auch wirklich mit ein paar ganz konkreten Umsetzungstipps, wie man direkt beginnen kann?
Also ich kann auf jeden Fall erklären, wie das Ganze funktioniert. Diese Technik ist mir tatsächlich im Traum erschienen. Ich war schon immer jemand, der auf der Suche war nach Techniken und Werkzeugen, die einerseits sehr leicht in der Anwendung sind, aber gleichzeitig ultra effektiv. Ne? Und in Bezug auf das neue Buch habe ich richtig gespürt, da will was geboren werden und schließlich kam mir dann auch die Eingebung. Und zwar in dieser Technik werden die Leute, die es anwenden, eben zuerst mal in das sogenannte Einheitsbewusstsein geführt, in einem gewissen Ruhezustand. Also man sagt ja, dass alles irgendwo herkommt, also Gedanken, Emotionen, Materie. Und man sagt eben, das kommt schlussendlich alles aus dieser Quellenergie, Einheitsenergie, Bewusstsein. Ne? Und in dieser Raylight Infusion Technik verbinden die Leute sich erstmal mit diesem Einheitsbewusstsein, baden eine ganze Weile in diesem Bewusstsein und werden dann verbunden mit diesem Bewusstsein zurück zu ihrem Körper praktisch geführt und dann sehen die in diesem Ruhezustand wie das sogenannte Raylight-Symbol, das praktisch ein Symbol aus der heiligen Geometrie, vor ihrer Stirn erscheint und sie docken praktisch das Einheitsbewusstsein an dem Symbol an und können dann ein Thema innerlich formulieren, was sie lösen möchten. Zum Beispiel, ich entscheide mich, meine Angst verlassen zu werden, zu lösen. Und das ist dann der Punkt, wo dieses Raylight-Symbol aktiv wird. Das dient praktisch als Übersetzer der Energien aus dem Einheitsbewusstsein für genau die Transformationsenergien und Informationen, die man braucht, um ein spezielles Thema zu lösen. Ne? Und die Leute beobachten dann in diesem Ruhezustand, wie aus diesem Symbol praktisch dann Energien austreten, in ihren Körper, in ihr Feld eintreten und dann findet praktisch die Transformation statt. Ne? Und Leute berichten, dass sie dann manchmal innere Bilder kurz sehen oder sie merken, die eine oder andere Stelle am Körper macht sich bemerkbar und so weiter. Ne? Also es fließt dann richtig so durch oder es wirbelt mal kurz oder sonstiges. Und ja, es funktioniert mega, mega gut. Es ist aber sehr schwer jetzt das in unserem Gespräch so rüberzubringen, dass die Leute das tatsächlich anwenden können. Aber wie gesagt, in meinem Buch ist es tatsächlich halt gratis dabei, auch mit einem Link oder QR-Code für die geführte Anwendung mit Hintergrundmusik. Ne?
Genau. Ja. Ja, super. Du, und um's vielleicht jetzt, also ich glaube, es ist sehr viel Neugierde entstanden, auch gewisse Muster aus der Vergangenheit zu entdecken oder vielleicht auch wirklich ganz konkret ins Jetzt zu gehen, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit so eine kleine Inventur zu machen und zu schauen, okay, diese ganze krasse Zeit aktuell. Und ich glaube, jeder Mensch erfährt in irgendeiner Form, wie diese Zeitqualität und das, was da alles passiert und die unterschiedlichen Menschen und die Herausforderungen innerlich die Knöpfe drückt, auf die eine oder andere Art und Weise. Was könntest du jetzt ganz konkret da an Impulsen liefern, vielleicht wirklich auch an konkreten Impulsfragen, die man sich stellen kann, um jetzt diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen tatsächlich, ja, und sie zu begreifen als eine Chance, als eine Gelegenheit, um die inneren Schatten mit Licht zu fluten, um das jetzt wirklich auch so floskelhaft zu sagen, weil im Endeffekt ist ja genau das, was passiert.
Ja. Ja, für viele Menschen ist ja da draußen gerade ein wahres Spiegelkabinett der Fall, ne? Stürmische Zeiten an allen Ecken und Enden brodelt und will angeschaut werden. Zum einen gibt's verschiedene Indizien, dass man halt spüren kann, hey, ein Thema wird gerade angetriggert. Kann ja mal ein paar kurz nennen. Also zum einen, wenn die eigene Energie massiv sinkt, kann es ein Indiz dafür sein, dass gerade ein Thema angetriggert wird und hier einfach kurz innezuhalten, okay, meine Energie sinkt, was ist gerade passiert, welche Gedanken gingen mir durch den Kopf und welche Emotionen liegen vielleicht dahinter, ne? Da einfach kurz innezuhalten. Und grundsätzlich würde ich immer vorschlagen, gerade am Anfang, wenn man beginnt, so richtig einzutauchen, dass man sich das auch notiert, ne? Weil im Alltag geht vieles schnell unter, ne? Uns werden mal kurz Dinge bewusst und dann geht der Alltag weiter, ne? Und sich das einfach kurz aufzuschreiben, was einem so bewusst wurde. Ne? Weiterer Indiz ist, dass unsere Gedanken in Vergangenheit und Zukunft abdriften, ne? Wenn eine Situation für uns unangenehm ist, weil der Auftrag des Egos ist ja, uns zu beschützen und das Hier und Jetzt dann zu vermeiden, weil da könnten ja die Schmerzen lauern. Und so schickt es uns dann Gedanken bezüglich der Zukunft. Zum Beispiel, wenn wir in einem Streit mit unserem Partner sind, dass dann der Gedanke entsteht, ja, mit dem und dem könnte ich ja auch zusammen sein. Der ist ja auch ganz nett, wenn es mit meinem Partner jetzt im Streit auseinandergeht. Ne? Das wäre so typische Beschützer-Vermeidungsstrategie, Gedanken in die Zukunft. Oder das Ego warnt uns vor der Vergangenheit. Boah, ich wurde ja damals schon von dem und dem verlassen und jetzt streite ich mich wieder. Wahrscheinlich passiert es erneut. Vergangenheit, Warnung. Nur, dass man da auch sich selber beobachtet, ne? Wann trifft meine Gedanken weg? Auch hier kurz innehalten, ne? Und sich das notieren, was einem bewusst wird. Oder dass wir in die Bewertung gehen, ist ein weiterer Indiz, dass ein Thema angetriggert wird. Auch hier versucht uns das Ego zu beschützen, ne? Indem es andere Menschen als, keine Ahnung, schlechter, hässlicher als wir einordnet oder besser als wir, dann sollten wir uns vielleicht fernhalten, um uns einen geringen Selbstwert nicht zu spüren. Ne? Also auch hier zu beobachten, wann bewerte ich Situationen, Menschen als gut und schlecht, mhm, und so weiter. Und auch hier dann zu gucken, was steckt dahinter. Und weiterer Indiz ist, dass einfach, wenn ein Thema angetriggert werden, belastende Emotionen direkt spürbar sind. Ne? Also eine Angst, eine Trauer, eine Wut, ein Hassgefühl und so weiter und so fort. Ne? Und hier lege ich immer den Leuten ans Herz, wirklich im Alltag dahingehend als Detektiv für seine eigenen Schattenseiten durchs Leben zu gehen und weitestgehend zu versuchen, sich die zu merken und dann, wenn man wirklich die Zeit und den Raum hat, sich hinzusetzen und Schritt für Schritt in seinem Tempo die Dinge zu transformieren. Ne? Mhm. Das wären jetzt mal die ersten konkreten Dinge. Ja. Und
finde ich super spannend, wie du es beschreibst. Ist auch etwas, das genau meine Erfahrung ist, auch in meiner Coaching-Praxis mit meinen Klienten, wo es zunächst mal wirklich darum geht, diese Dinge alle genau so, wie sie passieren, wahrzunehmen, aufzuschreiben, möglichst viel Licht des Bewusstseins auf all diese Dinge scheinen zu lassen, zunächst wertfrei und dann aber auch wirklich zu fühlen. Was für eine Emotion will denn da jetzt gefühlt werden? Und man sagt ja auch so, the only way out is through. So, du, ja, geh nochmal durch dann. Erlaub dir, das zu fühlen. Wenn du weinen willst, weine. Wenn du schreien willst, schrei. Mach alles, was dir dabei hilft, das jetzt wirklich nochmal voll und ganz zu fühlen. Und allein dadurch ist etwas, wo ich auch selbst oft erfahren habe, dass da eine ganz große Erleichterung eintritt und eine, wie eine Befreiung, wie wenn eine große Last von den Schultern fällt. Alleine dadurch, dass man vielleicht zum allerersten Mal in seinem Leben sich erlaubt hat, jetzt das richtig voll und ganz da sein zu lassen. Voll ja, schön auch, wie du das jetzt hingeleitet hast. Ja.
Absolut. Und was man auch super machen kann, ist, sich selber die richtigen Fragen zu stellen. Also Bewusstsein kann ja auch entstehen, wenn man sich selber eine Frage stellt, wie zum Beispiel, kann ich mich selbst lieben und akzeptieren, wie ich bin? Ne? Schon wird man die Antwort spüren. Okay, nee, ich finde mich irgendwie zu dick. Und nee, ich war ja immer ein schlechter Schüler und deswegen bin ich wertlos oder so. Ne? Also allein, wenn man sich gewisse Fragen stellt oder einfach, wenn man eine Situation erlebt, dass man einfach sich innerlich fragt, okay, was macht das jetzt mit mir? Ne? Oder mir frage, was lebt die und die Person, was ich mir noch nicht erlaubt zu leben, ne, kann auch eine wertvolle Frage sein, ne, weil oft sind es ja auch diese Trigger, wenn jemand was hat, ne, ein Anteil zum Beispiel, dass man mutig sich um sich selbst kümmert und man selber sich das nicht erlaubt, ne, kann sein, dass man es bei einer anderen Person ablehnt, ne, weil man diesen Anteil noch nicht hat, ne, und sich das zu fragen, ne, was lebt der andere, was ich vielleicht noch nicht lebe, ne, das sind so Fragen, die man sich selbst konfrontieren kann, was einem auch nochmal helfen kann, gewisse Themen rauszufinden. Und das mal so eine erste Auswahl. Also mein Buch ist ja dahingehend eine ein Praxisbuch, dass sich die Leute halt gezielt mit den ganzen Lebensbereichen wie Partnerschaft, Berufung, eigene Persönlichkeit konfrontiert, dass jeder sich sofort das rausnehmen kann, wo er in Resonanz geht, sich das aufschreibt und dann direkt halt in die Transformation geht. Aber das schon mal so jetzt Kurzfassung, genau.
Ja, und das mag ich auch von ganzem Herzen empfehlen. Ich schätze sehr, wie greifbar du die Themen machst, wie zugänglich du es machst, wie beispielhaft du es illustrierst. Das ist nicht nur irgendwo so in der Luft als Floskeln herumschwirrt, man hat es schon 100-mal gehört, aber man weiß nicht, wie man es jetzt am Boden bringt. Ich finde, das meisterst du ganz großartig und daher ganz große Empfehlung. Wir haben das Buch Die Erfüllung wartet in dir in die Shownotes stellen. Auch alle anderen Links, wie man dich erreichen kann. Auf Instagram bist du sehr aktiv. Link zu deinem Podcast, zu deiner Website, wenn man mit dir persönlich arbeiten möchte. Julian, lass mich zum Schluss dir noch eine Frage stellen,
gerne,
die mir immer wieder als sehr raumöffnend und spannend erscheint. Vor allem, wenn ein Mensch eine solche Transformationsreise durchgemacht hat wie du. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist in diesem Bürogebäude, im BWL-Studium, dein erstes Praktikum, am Weg in dieses Großraumbüro von Neonlicht durchflutet, also ich hatte richtig ein Bild vor Augen, wie du das beschrieben hast, ja, und du begegnest im Aufzug zu diesem Büro jetzt deinem Anfang 20-jährigen Ich. Du hast nicht viel Zeit, du hast so ein paar Sätze, bevor der junge Julian aussteigen muss und in seinen Job geht, der ihm überhaupt nicht sinnvoll erscheint. Was würdest du ihm sagen?
Also wenn ich wirklich nur ein paar Momente hätte, würde ich auf jeden Fall ihm sagen, hey, nimm dir den Druck raus. Alles wird so kommen, wie es bestimmt ist. Sei einfach im Flow, versuch weitestgehend der Freude zu folgen und kümmere dich um dich als allererstes. Also das wäre, wenn ich so 30 Sekunden hätte oder so, würde ich genau das sagen, weil ich in meinem Leben früher sehr ungeduldig einfach war, mir immer zu Druck gemacht hat hätte auf jeden Fall etwas mehr genießen können, einfach auch die Gegenwart. Ja.
Voll schön. Julian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Auch mir. Vielen, vielen Dank. Freue mich schon sehr zu erfahren, wie es weitergeht bei dir. Jetzt ganz konkret mit diesem Buch, auch mit deinen nächsten Projekten. Und ganz besonders freue ich mich aufs nächste Lagerfeuer mit dir. Wo auch immer in dieser Welt. Bin mir sicher, wir werden uns wieder persönlich begegnen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Und habe es auch schon sehr in meinem Kopf vorgemerkt. Und danke auch dir.
Schön. Danke dir, Julian. Alles Liebe.